Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen, diesmal sehr ungewöhnlichen Podcast-Folge von Känguru. Ungewöhnlich für uns, weil wir sitzen nämlich nicht wie sonst bei uns in der Redaktion, sondern heute sitzt jeder oder jede bei sich vorm Rechner und wir unterhalten uns heute zu dritt. Ich bin Golroch Esmaili.
Und ich bin Daniela Tepper.
Und wir haben heute als dritte Person eine absolute Powerfrau. Sie ist zweifach Mutter, Bestseller-Autorin, Politologin, Wissenschaftsjournalistin, Coach und Gründerin des Artgerecht-Projekts, womit ich jetzt eigentlich schon halb habe, wer sie ist. Aber wir erzählen euch das nach dem kurzen Werbejingle, okay?
Genau, das Werbejingle übernehmt da mal ich, ne? Ich bin der Werbeblock. Ich möchte euch gerne noch auf das Sponsoring-Programm Rheinstart hinweisen, denn da erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob Bienenstöcke für den Schulhof, ein Trinkwasserspender für den Verein oder kreative Ideen zur Abfallvermeidung in eurem Viertel. Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei Rheinstart dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde bis Mitte November ein unter rheinstart.org. Viel Spaß und viel Erfolg wünsche ich.
Und da heute Nicola Schmidt.
Hallo Nicola.
Hallo ihr Lieben.
Sag doch mal Nicola, ganz kurz, Nicola, woher du uns jetzt zugeschaltet bist, warum wir nicht in einem Raum sitzen.
Ja, ich bin in Spanien, um genau zu sein, sitze ich im brüllend heißen Teneriffa, wo meine Kinder derzeit zur Schule gehen.
Ich bin ein bisschen neidisch. Golli, wie geht's dir? Weil bei uns ist ja alles andere als brüllend heiß, ehrlich gesagt.
Also ich bin nicht nur ein bisschen neidisch, sondern sehr neidisch. Also Meer und Sonne und Strand und irgendwie... Nicola, ich würde sagen, alles richtig gemacht.
Ja, ihr werdet lachen. Das, was am meisten richtig gemacht ist, ist tatsächlich zwei Kinder, die heute Morgen zum ersten Schultag es kaum erwarten konnten, ins Auto zu springen und endlich zur Schule zu kommen. Das hatte ich in Deutschland tatsächlich noch nie erlebt und darüber bin ich total glücklich.
Ach wow. Die haben heute ihren ersten Schultag?
Ja, die haben ja 2 Monate Sommerferien, dafür haben sie keine Herbstferien.
Ach, spannend, okay.
Und was macht die Schule in Teneriffa richtig und was machen unsere Schulen hier falsch?
Also die gehen auf eine britische Schule und ich habe das Gefühl, den Eindruck, dass die Briten die Kinder sehr gut auf Augenhöhe abholen. Also die gehen wahnsinnig respektvoll mit den Kindern um, sind so ein bisschen auf... wie soll ich sagen, so ein bisschen auf Respekt und gute Manieren gepolt und gleichzeitig haben die einen Heidenspaß, also auch die Lehrer. Wir haben jetzt so ein After-School-Sommer-Video von den Lehrern gekriegt, wo die alle auf den Händen durch die Schule gelaufen und in kurzen Röcken durch die Gegend getanzt sind. Also die sind so total steif und britisch und respektvoll und gleichzeitig sind die wahnsinnig lustig und machen nur Unsinn. Und irgendwie diese Kombi finden die Kinder total cool.
Ah, super.
Ach, schön. Das ist ja toll.
Das klingt echt cool.
Sag mal, du hast jetzt gerade von deinen Kindern gesprochen. Das heißt, du hast, vielleicht kannst du uns kurz sagen, 2 Kinder, 3 Kinder?
Also ich habe 2, die ich selber geboren habe und ich habe 6 in einer Patchwork-Familie. Ich lebe in einer großen Patchwork-Familie und in dem Dorf, in dem wir eigentlich wohnen, bei uns in der Nähe von Bonn, haben wir noch viel, viel mehr, die immer bei uns ein- und ausgehen.
Ah ja, ach wie schön, genau. Und Geschwister, viele, viele Geschwister, würde ich sagen, ne, haben deine Kinder. Und darüber wollen wir ja heute gerne sprechen, das Thema Geschwister. Du hast ja ein Buch geschrieben.
Ja, dank Golli übrigens. Ne? Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber das muss ich hier nochmal öffentlich machen. Golli war diejenige, die gesagt hat, sag mal, kannst du nicht mal was über Geschwister schreiben? Da habe ich gesagt, okay, Golli, wenn du ein Buch brauchst, schreibe ich dir eins.
Oh, super. Darf ich mir auch ein Buch bei dir wünschen? Mir fallen 10 Sachen ein, die ich gerne hätte und die ich im Buchladen so selten finde.
Ja, na dann, ich gehe rüber. Ich tue, was ich kann.
Also, dein Geschwisterbuch, das ist entstanden, weil die Golli dir einen kleinen Floh ins Ohr gesetzt hat.
Ja, einen großen Floh. Sie hat gesagt, ich habe hier Geschwister, die streiten immer. Warum streiten die eigentlich? Und ich dachte, das ist mal eine interessante Frage. Da hat sie ja mal recht. Wieso streiten die Biester eigentlich ständig? Das macht doch irgendwie überhaupt keinen Sinn. Evolutionär gesehen, also wir sollen hier irgendwie evolutionär die Krone der Schöpfung sein und uns durch den Dschungel kämpfen. Und dann streiten die ständig? Da läuft irgendwas falsch.
Mhm. Und dann hast du angefangen zu recherchieren.
Ja, dann habe ich angefangen, Geschwisterbücher zu lesen und dachte, oh weia, da läuft noch viel mehr falsch, weil die waren alle relativ frustrierend. Also Geschwister sind gefährlich, Geschwister machen einen krank, Geschwister führen dazu, dass man die falschen Leute heiratet und den falschen Job annimmt. Oh. Und dann dachte ich, okay, das muss irgendwie auch anders gehen. Ich bin mir sicher, da gibt es auch positive Dinge zu sagen. Und dann habe ich ganz lange weltweit gesucht und gelesen und mich durch die Studien und die internationale Literatur gearbeitet und festgestellt, ja, es gibt ganz viele positive Dinge, die man sagen kann.
Das macht ja deine Bücher auch immer so aus, finde ich. Also ich habe ja jetzt einiges von dir gelesen. Du hast ja gefühlt 1000 Bücher geschrieben, die alle toll sind. Und ich finde ja immer, wenn man so deine Sachen liest, dann hat man so das Gefühl, es ist eigentlich alles in Ordnung und es ist gut so, wie es ist. Und man bekommt immer so praktische Tipps mit. Das gefällt mir immer ganz besonders gut bei dir. Und genau, also von daher kann ich an der Stelle das Buch auch wirklich sehr empfehlen. Hast du denn selber Geschwister? Also hast du da auch so ein bisschen aus deinem eigenen Erfahrungsschatz berichten können oder tust du das?
Ja, das war tatsächlich eins der großen Unbekannten, als ich dieses Buch geschrieben habe, eine der großen Unbekannten und eine große Frage für mich, weil ich tatsächlich Einzelkind bin und dachte, oh Gott, die anderen Leute, die alle über Geschwister schreiben, die hatten alle Geschwister, darf ich das überhaupt? Ja, war so meine erste Antwort für mich selber war, naja, du hast ja 2 Kinder, du weißt ja, wie das ist mit den Geschwistern. Und ich glaube, der Vorteil ist auch, dass in diesen Büchern niemand irgendwelche Geschichten von meiner persönlichen Geschwistergeschichte findet, was man in allen anderen Büchern findet, was irgendwie ganz nett ist, aber irgendwie auch halt dann nicht so auf der Sachebene. Und dann habe ich im Laufe der Zeit festgestellt, als ich recherchiert habe, wow, es gibt jemanden, der sagt, nämlich die Susan Sitzler, die hat in ihrem Buch geschrieben, Geschwister sind die Menschen, die von Anfang an da sind. Und da wurde mir klar, wow, ich habe eine Schwester. Also im Artgerecht-Projekt gibt es eine Frau, die bei uns das Controlling macht und eigentlich den Laden unter sich hat. Und das ist meine beste Freundin. Und meine beste Freundin kenne ich, seit ich knapp 6 bin. Und jetzt sind das schon viele, 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 viele Jahre. Und die war von Anfang an da. Und wenn ich eine Schwester habe, dann ist es tatsächlich sie.
Geschwister im Geiste. Seelenverwandte. Ich meine, das ist ja manchmal, ist die Seelenverwandtschaft ja noch enger als die Blutsverwandtschaft. Ich habe mal gelesen, Freunde kann man sich aussuchen, mit Familie muss man leben. Mir kommt der Gedanke auch immer, wenn ich an meine Schwester denke. Ich habe eine Schwester und das ist keine einfache Beziehung. Man reibt sich sehr. Immer noch.
Ja, genau, da sind wir ja auch schon bei dem, ich glaube, das, was die meisten Eltern total interessiert, Streit, Geschwisterstreit. Also es gibt ja auch tatsächlich Geschwister, die sich nicht streiten, aber viele, viele, viele Geschwister streiten sich und das sehr oft. Ich habe in deinem Buch gelesen, dass es normal ist, also laut Studie, dass es bis zu 6 Auseinandersetzungen kommen kann pro Stunde. Das heißt, alle 10 Minuten gibt es eigentlich einen Geschwisterstreit. Wie gehe ich als Eltern damit um? Hast du da die Patentlösung für uns?
Also das Erste, was ich total wichtig finde, ist, dass wenn wir unsere Geschwister streiten sehen, wir uns hinstellen, uns auf die Schultern klopfen und sagen, boah, gut gemacht. Denn du hast es gerade selber gesagt, es gibt Geschwister, die streiten nicht. Das in irgendeiner Weise gut wäre, wenn Geschwister nicht streiten. Sondern Geschwister, die streiten, sind Geschwister, die in einer Welt aufwachsen, in der sie die Möglichkeit haben, sich auseinanderzusetzen und miteinander in Konkurrenz oder in Streit zu gehen. Und das ist ein total gesunder Effekt. Und es ist auch ein total gesundes Verhalten der Kinder. Kinder streiten sich nur dann nicht, wenn sie in einer so gefährlichen Umwelt aufwachsen, dass sie so eng zusammenhalten müssen, dass sie einfach nicht zum Streit kommen. Also insofern, der erste Tipp ist erstmal, wenn sie sich streiten, freut euch, klopft euch auf die Schulter und sagt, alles gut gemacht.
Ja, das ist so dieses vertrauensvolle Umgebung schaffen, in der die Menschen sich trauen, so zu sein, wie sie sind, ohne genau sich verstellen zu müssen. Und das merken schon die Allerkleinsten und die haben ja sowieso noch viel mehr Gespür für die ganzen Zwischentöne, die menschlichen und manchmal auch unmenschlichen leider. Ne? Also von daher, das kann ich gut nachvollziehen, das, was du da sagst, das ist natürlich trotzdem nervtötend, muss man sagen.
Ja, natürlich, also 6-mal pro Stunde, das ist ja schon Performance-Kunst.
Absolut, ja.
Also der zweite wichtige Punkt ist, denke ich, zu verstehen, warum streiten die? Nun, die streiken ja um Ressourcen. Und gerade bei uns ist es ja oft so, dass die Kinder sehr eng aneinander sind. Wir leben ja leider mit dieser Urban Legend, kriegt die Kinder ganz eng aneinander, dann spielen die ganz toll. Den Fehler machen die meisten Eltern nur einmal. Und wenn man dann fragt, wie alt sind eure Kinder, hört man immer so, die sind 11, 10 und 3 oder 12, 11 und 4. Ne? Also in der Regel haben wir 2 Kinder eng aneinander und dann denken sich die Eltern, ah, vielleicht ist es doch ein bisschen anstrengend, vielleicht machen wir das andere doch mit mehr Abstand. Und wenn die so klein sind und so eng aufeinander sind, streiten die tatsächlich um Ressourcen, um lebenswichtige Ressourcen. Und deswegen benehmen die sich auch so, als ginge es um Leben und Tod, wenn es einfach nur um die blaue Tasse geht. Auch das finde ich wichtig zu wissen. Das ist nicht, weil die uns ärgern wollen, sondern für die geht es wirklich um was. Und deswegen können wir da, denke ich, auch mit Nachsicht rangehen und müssen auch in erster Linie, wenn die sich in die Wolle kriegen, als erstes Mal, wenn sie sich wirklich an den Haaren haben, die Kinder trennen. Und ansonsten ist die wichtigste Regel, Regel Nummer 1, ruhig bleiben. Und ich weiß, dass es total schwierig ist, wenn die gerade brüllen und die Legosteine fliegen und man sich denkt, oh Gott, gleich blutet einer. Es ist tatsächlich aber das Allerwichtigste, ruhig bleiben, erstmal die Kinder stoppen, zu sagen, ich höre euch, ihr streitet euch, stopp, nein, keine Legosteine schmeißen, stopp, ich will nicht, dass du an den Haaren ziehst, ich sehe, dass du sauer bist, aber so lösen wir es nicht. Und dann mich mit den Kindern hinsetzen und klären, was ist hier los und wie können wir das lösen.
Das ist ein guter Tipp, denn ich habe eben vorhin im Vorgespräch schon erzählt, dass meine Jungs ja schon ein bisschen älter sind, die sind fast 19 und fast 16 und die haben sich, als sie kleiner waren, wirklich so schlimm gestritten, dass ich am Schluss wirklich nur noch dazwischen gegangen bin, sobald es anfing, blutig zu werden, im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war so zermürbt und habe irgendwann gedacht so, ey, das geht für mich auch gar nicht mehr, weil ich mich immer zwischen den Fronten gefühlt habe. Und das kann natürlich auch manchmal zu Übersprungshandlungen führen bei Eltern, kann ich mir gut vorstellen. Hast du da irgendwie so einen Werkzeugkasten, so einen Nothilfe-Werkzeugkasten für Eltern, wie man es schafft, ruhig zu bleiben in solchen Situationen?
Ja, das ist ja das Lustige. Ich habe dieses Buch geschrieben, dann habe ich ganz viele Vorträge darüber gehalten und immer, wenn ich an diese Stelle kam, wo ich gesagt habe, Konflikte lösen, erster Schritt ruhig bleiben, grinsten die Leute in den ersten Reihen so nach dem Motto, okay, vergiss das, jetzt bin ich raus. Ich gehe dann mal wieder. Ja, so und dann dachte ich mir, okay, das ist auch wirklich schwierig, wie machen wir denn das? Und ich habe tatsächlich ein ganzes Buch drüber geschrieben, Erziehen ohne Schimpfen, auf der Suche nach der Frage, ja, wie bleiben wir denn ruhig? Und die erste Regel ist, erkennen, es ist keine Notsituation, es fühlt sich an wie eine, aber es ist keine. Die zweite Regel ist, sich darüber klar werden, wenn ich hochfahre, kann ich die Kinder nicht runterfahren. Wenn ich bin, dann kann ich nicht erwarten, dass die Kinder sich jetzt aber mal beruhigen. Also diese Eltern, die gestresst auf der Straße ihre Kinder anherrschen, jetzt entspann dich doch mal, jetzt hör doch mal auf, jetzt beruhig dich doch mal, jetzt sei doch mal leise. Und du denkst dir, Alter, regel dich erst mal selber runter. Und ich kenne das von mir auch total gut. Ne? Also das ist total wichtig. Und das nächste ist, mit den Kindern, und das ist der Klassiker, was du erzählst, wenn die Kinder nicht lernen, wie man Konflikte löst, außer zu streiten, dann streiten die natürlich ewig. Die streiten am Ende noch übers Erbe, wenn es soweit ist.
Ja, ja.
Wenn wir aber unseren Kindern ganz früh schaffen, beizubringen, wie löst man Konflikte empathisch und ruhig, dann lernen die das irgendwann. Also Jasper Juhl sagt ja, die Kinder müssen jeden Konflikt 800 Mal durchleben, bis sie es kapiert haben. Und ich kann sagen, Geschwisterkonflikte, das ist nicht weniger. Aber sie lernen es wirklich irgendwann. Also meine 10-Jährige und mein 13-Jähriger, muss ich wirklich sagen, das klappt natürlich nicht immer, je nach Stresspegel. Aber ich merke jetzt schon, dass die Konfliktlösungsstrategien haben, die sie von mir gelernt haben, als sie 3 und 6 waren. Und das ist der Trick, ihnen immer wieder beizubringen, so lösen wir einen Konflikt und nicht mit Haare ziehen und Legosteine schmeißen.
Weißt du, was ich ganz schwierig finde? Also 10 und 3 ist ja, 10 und 7 ist ja noch relativ nah beieinander. Also so. Also ich habe jetzt einen Sohn, der ist 5 und meine Tochter, die ist 11, wird bald 12. Und da finde ich das so intellektuell schwierig, ne? Also wenn die sich streiten, dann kann ich meine Tochter ja ganz anders ansprechen und ganz andere Lösungen mit ihr finden als mit dem Kleinen. So. Hast du da vielleicht einen Tipp? Also wenn die Altersspanne so breit ist, also die Kinder, ja, intellektuell hört es jetzt doof an, ne?
Ja, ist aber
sehr bewertend.
So. Also intellektuell oder von der Gehirnentwicklung her, ne? So ist es ja.
Ja.
Also wir müssen uns einfach klar machen, wann können Kinder was? Also Kinder unter 3 sind im Prinzip wie kleine Schimpansen. Nimmst du mir meine Banane weg, beiß ich dich. So, Paff. Mhm. Das ist total simpel. Das Gehirn ist erst mit 3 so weit ausgereift, dass sie empathiefähig sind, dass sie sich in andere reindenken können. Erst mit 6 können Kinder zuverlässig auch unter Stress Impulse unterdrücken, ne, und Regeln und Werte umsetzen, auch wenn sie unter Druck sind. Und richtig, richtig zuverlässig können sie es eigentlich erst mit 10. So. Das heißt, ich kann natürlich mit dem 10-, 11-jährigen Kind ganz anders reden und von diesem Kind was ganz anderes erwarten als mit einem 5-jährigen. Und da muss ich jedes Kind da abholen, wo es ist. Ich muss dem 5-jährigen erstmal helfen, sich zu beruhigen, zu atmen, runterzukommen, zu erzählen, was es stört und zu schimpfen und zu meckern und die ist doof und ich hasse sie und ich höre dich. Okay, ich höre dich, ja, du bist richtig sauer. Stopp, du darfst sie nicht hauen, aber ich höre dich, dass du sauer bist. Und mit dem 10-, 11-jährigen Kind kann ich ganz anders sprechen und zum Beispiel meinem 13-Jährigen sagen, hör zu, deine Schwester wird es noch lernen, aber im Moment übt sie noch und ich weiß, dass du sauer bist und ich weiß, dass es dich nervt und ich verstehe dich. Ich bitte dich einfach, hab Nachsicht, weil wir haben das alle gelernt und auch sie wird es lernen. Nun, so kann ich gucken, dass ich jedes Kind woanders abhole. Bei den großen Altersunterschieden müssen wir halt tierisch aufpassen. Wir wissen aus Studien, dass besonders ältere Schwestern oft dann zurückstecken müssen. Nein, der ist doch der Kleine, jetzt gib ihm das doch mal, jetzt hab dich doch mal nicht so, lass ihn doch damit spielen. Da müssen wir, denke ich, ganz gut aufpassen, dass wir die Großen nicht in so eine Rolle des bitte funktioniere du, damit ich es einfach habe, schieben und ansonsten die Kinder dort abholen, wo sie sind.
Es hört sich ganz einfach an erstmal und dann steht man vor einem weinenden 5-jährigen Jungen und genau einer 11-jährigen, die sagt, Mann, ey, immer hältst du zu dem. Genau. Weil ich glaube, dein Tipp ist, sich selber erstmal runterzuholen, ne? So.
Genau, also der Witz ist, wir brauchen Zeit. Ihr kauft euch Zeit. Und ihr kauft euch Zeit und über einen ganz einfachen Kommunikationstrick, indem ihr beschreibt, was passiert. Und gleichzeitig, wenn wir beschreiben, was passiert, geben wir den Kindern die Möglichkeit, sich gesehen zu fühlen. Weil warum entsteht Druck? Warum entsteht Spannung? Warum entsteht Streit? Ich kriege meine Bedürfnisse nicht erfüllt und dann kommen Mama oder Papa und dann dringen wir alle auf Mama und Papa ein, als wären wir vor Gericht in dem Versuch, dass wir unser Thema durchkriegen, unsere Interessen durchsetzen. Das ist ja das, was dann passiert, weswegen wir als Eltern so zwischen den Stühlen sind. So, der Trick ist zu sagen, okay, stopp, er weint, du bist sauer. Und dann erstmal zu sagen, was ich sehe. Also, ich sehe 2 schreiende Kinder, die beide, weiß ich was, früher ging es um die Fernbedienung, heute vielleicht um den Netflix-Account oder das Handy oder weiß ja gar nicht, worum es geht, die beide was wollen. Der Kleine weint. Die Große sagt mir, mehr hältst du zu dem. Also kriegt sie das Feedback, okay, ich höre dich. Du bist sauer, wenn ich ihn tröste, weil du das Gefühl hast, ich halte nur zu ihm. Das tut mir leid, dass du das so empfindest. Ich habe das Gefühl, er ist klein und er muss jetzt jemanden haben, der ihn tröstet. Aber ich sehe auch, dass du dich ausgeschlossen fühlst und das will ich nicht. Was können wir tun? So, dann nehmen wir den ganzen Streit weg von der Fernbedienung, vom Handy, vom Tablet, von was auch immer, worum es geht, die blaue Tasse, das letzte Gummibärchen, hin zu, wie sind die Beziehungssituationen, die wir gerade haben und wer braucht eigentlich was? Und das ist so eine der Grundfragen, die wir lernen müssen, wenn wir Geschwister haben, statt dass wir immer reinkommen und sagen, wer war das, wer hat angefangen? Ne, wenn wir Richter oder Detektive spielen, sind wir immer verloren als Eltern, weil ihr kriegt sowieso nie raus, wer angefangen hat. Und hin zu, was braucht ihr? Was braucht ihr, damit ihr friedlich spielen könnt? Was braucht ihr, damit ich jetzt noch zu Ende kochen kann? Was brauchen wir jetzt gerade alle, um jetzt mal runterzukommen? Und das ist irre, wie das auf Kinder wirkt, denn es fährt sie total runter.
Nicola, du hast ja eben erzählt, dass du eine große Patchwork-Familie hast, ne? Also jetzt im Moment, das sind deine beiden eigenen. Und wenn ihr in der Nähe von Bonn seid, seid ihr mit 6 Kindern beglückt, sag ich mal. Wie funktioniert das denn in Patchwork-Familien? Da kann ich mir vorstellen, dass das nochmal eine ganz andere Dynamik auch annimmt. Dass sich dann vielleicht die jeweiligen leiblichen Geschwister, wie auch immer, verbünden gegen die anderen oder so? Also ist das jetzt so ins Blaue hineingesprochen, total verkehrt?
Also definitiv, also bei uns haben wir tierisches Glück, ich muss wirklich sagen, also wir sind wirklich gesegnet. Bei uns ist das so, die 2 Kleinsten himmeln die 2 Mittleren an, die total happy sind, dass sie für die 2 Kleinsten da sein können. Die 2 Mittleren himmeln die 2 Großen an, die total happy sind, dass sie für die 4 Kleinen da sein können. Und wir haben da echt so eine happy Family, das darf man schon gar nicht mehr laut sagen. Also immer wenn ich die 6 zusammensehe, denke ich, mein Gott, womit habe ich das verdient?
Bullabü.
Mir liegt's nicht, die Kinder sind einfach toll. aber natürlich ist es so, dass wir in Patchwork-Konstellationen haben wir oft folgendes Problem. Erstens, es geht zu schnell. Die Erwachsenen denken, Mensch, wir sind doch jetzt schon ein Jahr Patchwork-Familie, jetzt muss der Laden doch mal laufen. Patchwork-Kinder brauchen aber bis zu 2 Jahre, um sich an eine neue Situation zu gewöhnen. Dann machen Patchwork-Eltern und übrigens auch Eltern von Geschwistern immer wieder den Fehler, dass sie denken, wir müssen allen das Gleiche geben, das muss gerecht sein. Und das ist Quatsch. Natürlich braucht der 2-Jährige nicht das Gleiche wie die 12-Jährige. Also wir geben unseren kleinen Kindern ganz andere Dinge als den Großen, weil jeder was anderes braucht. Und das ist dann gerecht. Gerecht ist nicht, dass jeder die gleiche Anzahl Gummibärchen kriegt. Das ist Unsinn. Ja, und dann ist es in der Patchwork-Familie auch wichtig, dass uns klar ist, wir dürfen niemals unsere leiblichen Kinder verraten, damit sie die anderen Kinder annehmen. Also wir dürfen niemals sagen, ich will jetzt aber, dass du die Tanja nett findest, die zieht jetzt in dein Zimmer ein, weil wir wohnen jetzt hier alle zusammen. Mhm. Oder du teilst jetzt deinen Bagger mit dem Peter, weil der gehört jetzt auch zur Familie. Das haben die Kinder sich nicht ausgesucht. Die müssen den Bagger nicht teilen. Sondern dass wir unseren Kindern immer wieder versichern, das ist dein Raum, das sind deine Dinge, du musst gar nichts. Wir Erwachsenen haben entschieden, dass jetzt hier andere Kinder kommen. Ich freue mich, wenn ihr euch versteht, aber wenn nicht, müsst ihr nichts. Und bei uns gibt zum Beispiel die Regel, dass die Großen niemals auf die Kleinen aufpassen müssen. Was echt anstrengend ist, weil ich die echt manchmal gerne als Babysitter missbrauchen will. Aber wir tun es halt nicht, sondern wir sagen, ey, wenn ihr keinen Bock habt, ihr müsst mit den Kleinen nicht spielen, wir machen das. Und wenn die dann aber Bock haben, mit den Kleinen zu spielen, dann spielen sie von Herzen mit ihnen. Und das macht einen Riesenunterschied.
Ja, ja, klar, das ist dann dieser freiwillige Aspekt. Und dann ist natürlich auch viel mehr die Möglichkeit gegeben, dass da auch was zusammenwächst, so, ne?
Und genau, wir müssen negativen Gefühlen Raum geben, damit positive Gefühle entstehen können. Das ist so eine ganz krasse Regel unter Geschwistern. Es muss die Möglichkeit geben zu sagen, ich finde den Tom aber kacke. Und wenn wir dann antworten mit, der Tom ist dein Bruder, reiß dich zusammen, dann machen wir das positive Gefühl, was eventuell dahinter kommen würde, machen wir sofort tot. Weil dann geht das Kind in Widerstand. Wenn ich sage, okay, Tom ist nicht kacke, aber ich verstehe, dass du sauer bist, er hat sich heute echt dir gegenüber blöd benommen. Ich weiß, dass er es lernen wird, aber heute war es schwierig. Dann kann das Kind sagen, naja, gestern war er auch ganz okay, aber heute war er echt doof. Das ist wichtig, dass wir diesen Raum lassen. Und wir drücken das oft so weg, wir Erwachsenen, und tun uns damit keinen Gefallen.
Wie kann ich denn die Loyalität zwischen Geschwistern unterstützen oder fördern?
Welche Form von Loyalität hättest du denn gerne? Was sollen die denn machen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also, das hat uns eine Leserin geschickt, die Frage. Die hat geschrieben, Geschwisterloyalität, wie kann man als Eltern sowas unterstützen? Aber vermutlich ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne? Es muss auch Raum geben für Kacke finden und dann wächst es wahrscheinlich zusammen, oder?
Also Loyalität heißt ja, ich halte zu dir, auch wenn alle anderen dich doof finden. Das heißt, das Erste, was das Kind lernen muss, ist Zivilcourage, Mut. Also ich habe ja mal ein Buch über Mut geschrieben und das wäre dann tatsächlich sozialer Mut. Also Kinder müssen per se sozialen Mut können. Das heißt, alle finden Peter doof, aber ich finde Peter nett und ich spiele trotzdem mit ihm. Und dann brauchen Kinder die Möglichkeit, ihre Geschwister zu lieben, obwohl es schwierig mit ihnen ist. Das habe ich gerade erklärt. Und das Nächste, worauf ich immer sehr geachtet habe, ist, dass meine Geschwister gemeinsame Projekte haben. Also meine Kinder haben zum Beispiel irgendwann mal, habe ich ihnen ein IKEA-Hochbett gekauft, das war aus Holz. Und die Kinder haben gesagt, wir wollen ein weißes Bett. Und ich habe gesagt, ey Leute, ich bin alleinerziehende Mutter, ich bin Vollzeit arbeitend, ich werde dieses Bett ganz sicher nicht weiß streichen. Aber wenn ihr ein weißes Bett wollt, ihr zwei Schnuckis, dann streicht es doch selber weiß. Dann habe ich den Balkon mit Plane ausgelegt, dann haben die 4-Jährige und der 7-Jährige sich am Wochenende hingesetzt. Ich habe ihnen alte Hemden vom Opa angezogen und dann haben die diese Dinger weiß gestrichen. Ich habe ihnen natürlich geholfen, ne? Aber die waren total stolz und haben da gemeinsam ihre Planken weiß angemalert. Und jedes Mal, wenn jemand bei uns zu zum Besuch kam, habe ich gesagt, hallo, schön, dass du da bist. Guck mal, das ist das Kinderzimmer. Und dieses Bett haben übrigens die Kinder zusammen weiß gemalert. Die sind voll das Team. Und ich habe immer wieder solche Teamaktivitäten in unser Leben eingebaut und das den Kindern auch immer wieder deutlich gemacht. Guck mal, wenn ihr zusammenhaltet, was ihr schaffen könnt, was ihr für ein Team seid.
Ach, super.
Und das ist wichtig, das möglich und immer wieder sichtbar zu machen, weil das verankert sich im Gehirn.
Da kann ich auch noch ganz kurz aus dem tepperschen Nähkästchen plaudern. Also meine Jungs haben ja, habe ich vorhin schon kurz angedeutet, wirklich bis aufs Blut gestritten und sich geprügelt und sich, ich glaube, zeitweise auch zumindest augenscheinlich gehasst. Ja. Und jetzt, wo sie so langsam ins Erwachsenen- oder ins junge Erwachsenenalter abbiegen, sind die beiden unzertrennlich und halten immer zusammen, wenn es drauf ankommt. Immer. Also da geht wirklich kein Blatt dazwischen und die beiden sind unterschiedlicher, wie man nicht unterschiedlicher sein könnte. Also das ist schon wirklich ganz erstaunlich und also von mir jetzt nur, um das auf einen Punkt zu bringen, alles wird gut irgendwann.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch beruhigend, ne, für manche Eltern, die da noch mit drin
stecken. Total, glaube ich auch, ja.
Und das Gute ist, ihr tut euren Kindern, wir tun unseren Kindern damit einen Gefallen fürs ganze Leben, denn Menschen, die Geschwister haben, die sind als Studenten weniger anfällig für Einsamkeit zum Beispiel oder Misserfolge. Und was ich noch viel wichtiger finde, zu einem Zeitpunkt, wo wir Eltern nicht mehr da sind, wo wir drei schon längst zu Staub und Asche geworden sind, wenn die nämlich alt sind, 80, 85, 90, sind Menschen, die Geschwister haben, als alte Menschen gesünder, die haben weniger Unfälle, die sind weniger einsam, weil sie immer jemanden haben, an den sie sich wenden können, nämlich ihre leiblichen Geschwister. Und das fand ich so motivierend, als ich das Buch geschrieben habe, dass ich dachte, wow, wenn ich das jetzt gut mache, dann haben die jemanden, wenn ich ihnen nicht mehr helfen kann. Was Besseres kann einem eigentlich nicht passieren.
Das rührt mich gerade auch total, muss ich sagen.
Da ist echt viel dran, das glaube ich auch.
Da, das ist auch eine Frage, die uns eine Leserin gestellt hat. Einzelkind versus mehrere Geschwister, gibt es dadurch entscheidende Unterschiede in der Entwicklung des Kindes?
Das kommt drauf an, muss ich leider dazu sagen. Ich weiß, dass die Leute diese Antwort nicht mögen. Aber ich bin zum Beispiel Einzelkind und meine Mutter ist so ein Menschensammelmensch. Die hat immer alle vernachlässigten Kinder in Berlin von der Straße aufgelesen. Das heißt, ich bin zwar Einzelkind, aber ich habe immer mit anderen Kindern zusammen in der Wohnung gelebt. Ich habe immer mein Essen geteilt. Wir hatten immer irgendwelche Kiddies, die meine Mama mit durchgefüttert, mit durchversorgt hat. Meine beste Freundin war immer da. Das heißt, ich bin in einem sozialen Netzwerk von anderen Kindern aufgewachsen und dann gibt es Geschwister, die so viel Streit haben, die zum Beispiel vielleicht auch durch Vergleiche und guck mal, wie gut deine Schwester ist und guck mal, dein Bruder kann schon malen und jetzt guck mal, wer ist hier besser in der Schule, so gegeneinander ausgespielt werden, dass die davon auch nichts haben. Das heißt, es kommt wirklich darauf an, wie wir das gestalten und deshalb finde ich es wichtig, da nicht so sehr zu gucken, ist Einzelkind besser als Geschwister, sondern wie kann ich das, was in unserer Familie jetzt Stand der Dinge ist, möglichst gut für alle machen, sodass sich jeder gut entwickelt.
Also bei manchen Familien ist es ja auch so gang und gäbe, also in meiner ist es zum Beispiel so, dass Streit völlig verpönt war. Also und immer noch, wenn mein Bruder und ich uns heute streiten, dann geht meine Mutter drüber und sagt, hört auf, hört auf. Also das ist so, es wird so gar kein Raum für Streit, als wäre das was ganz Schlimmes so. Ich frage mich, warum das so verankert ist gesellschaftlich, ne? Dass das Streiten, ja, man darf sich nicht streiten als Geschwister. Das ist eigentlich
schade.
Und
es ist so schade, weil wir lernen es dann ja nicht, ne? Wir könnten ja so toll streiten und Konflikte bewältigen lernen, weil Konflikte an sich ja überhaupt nichts Schlimmes sind. Konflikt heißt ja einfach nur, du willst es, ich will was anderes. Und statt dass wir verhandeln, streiten wir. Also ein Freund von mir sagt immer, wir sollten viel mehr verhandeln und viel weniger streiten.
Ich habe gelesen, bevor er mein zweites Kind auf die Welt kam. Ich weiß gar nicht mehr wo, ehrlich gesagt. Also Quellenangaben bitte an der Stelle ein wenig vernachlässigen. Ich habe gelesen, das tollste Geschenk, was du deinem Kind machen kannst, ist ein Geschwisterkind. Und ich glaube mittlerweile, da ist was dran, weil es einfach die beste Schule fürs Leben ist, die man zu Hause bieten kann. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ich stelle das in den Raum.
Okay, ja, warum nicht?
Also bei uns hat es funktioniert. Ich hätte das auch nicht gedacht lange Zeit, aber tatsächlich war das, glaube ich, das beste Geschenk, was ich den beiden machen konnte, dass sie eben beide da sind.
Ich habe hier noch eine Frage von einer Leserin, die ich ganz spannend finde. Und zwar, wenn sich bei mehreren Geschwistern, zum Beispiel zwei von dreien, gut verstehen und eins alleine dasteht und darunter leidet, wie geht man oder wie gehe ich als Mutter damit um? Beziehungen können ja nicht erzwungen werden, schreibt sie.
Genau, ist richtig. Beziehungen können nicht erzwungen werden. Die erste Frage ist, wie kommt das? Also ist das eine Kind sehr viel kleiner? Ist es vielleicht ADHS oder ist es aggressiv oder ist es whatever? Was ist der Punkt? Und dann muss es in der Familie einfach Räume und Regeln geben. Also es muss Räume geben, die heißen, die zwei Kinder, die gerne miteinander spielen, die können auch alleine miteinander spielen. Und es muss aber auch Regeln geben, die heißen, alle oder keiner. Also wir gehen alle schwimmen oder es geht keiner schwimmen. Und dazwischen bewegt sich ja immer so eine, jede Dreieckkonstellation mit Freunden ist das ja nicht anders, so eine Waage. Und tatsächlich muss ich dann für dieses Kind, das draußen ist, schauen, warum ist es draußen? Also gibt es da ein Thema zwischen den Geschwistern? Verbünden sich da zwei Schwache gegen einen Starken oder zwei Starke gegen einen Schwachen? Habe ich den Kindern beigebracht, dass hier das Recht des Stärkeren gilt? Woran liegt es? Und dann mit den Kindern offen darüber sprechen. Ich verstehe das, dass ihr, weiß ich nicht, zum Beispiel mit dem Dreijährigen spielen wollt, weil der macht immer alles kaputt. Gleichzeitig ist er halt da und guck mal, jetzt ist er total traurig. Was könnten wir machen? Und da bin ich auch dafür, dass wir nicht die Geschwister zwingen, mit dem Kind zu spielen, aber schon auch mit ihnen verhandeln. Und ich erinnere mich noch an meinen Sohn, der dann manchmal so Phasen hatte, wo er mit seiner Schwester gar nicht spielen wollte und sie total viel mit ihm. Und ich habe mal gesagt, hey, du musst nicht mit ihr spielen. Aber lass uns mal gucken, wie sie aussieht. Ja, die ist total traurig. Ja, ich glaube auch, dass sie total traurig ist. Lass uns doch mal gucken, gibt es eine Möglichkeit, dass du nachher 10 Minuten mit ihr spielst? Ja, aber nur 10 Minuten! Okay, ja, 10 Minuten sind okay. Und du entscheidest, wann du 10 Minuten mit ihr spielst. Ja, aber dann muss sie der Hund sein. Und sie, ja, ich bin der Hund. Okay. Ne? Und dann haben sie am Ende durch diese Möglichkeit, nicht miteinander spielen zu müssen, natürlich doch total viel miteinander gespielt. Also auch das kann oft helfen.
Ah ja, das ist auch spannend, ja. So viel, was man hier lernt.
Was man lernt, genau.
Ja. Ja, bei Kindern gilt immer die ganz banale Regel, das habe ich auch in Erziehen ohne Schimpfen drin, Druck erzeugt immer Gegendruck. Wenn ich von einem Kind was will und ich versuche es mit Druck durchzusetzen, dass ihm nur mit Druck funktioniert, funktioniert in der Regel gar nicht. Sobald ich mich umdrehe, ist es vorbei. Und wenn wir den Druck rausnehmen, eröffnen sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten mit den Kindern.
Mhm. Genau, in so einer Stresssituation vergisst man oft. Also ich meine, was ich bei dir immer wieder höre, ist so dieses Frag nach, ne? Frag nach, was braucht dein Kind? Und oft ist es so, dass man in so einer Situation selber so gestresst ist und gar nicht mehr nachfragen kann, so, ne? Und ich glaube, das ist auch einfach ein gutes Lernfeld für mich selber als Mutter oder als Vater, ne? Ja. Mich da auch immer
und
wieder
zu korrigieren. Und für Selbstfürsorge auch, ne? Warum sind wir ständig so gestresst? Das ist doch Wahnsinn. Warum leben wir unser Leben so, dass wir ständig so gestresst sind, dass wir unsere Kinder angehen? Also, hallo, geht's noch? Ist das artgerecht? Nein! Ne, und das ist auch ein Thema in unserer Familie, wo wir immer wieder drangehen und sagen, stopp, alle sind gestresst. Wir können jetzt lernen, wie man mit Stress umgeht. Aber eigentlich ist doch das Grundsystem hier falsch, wenn alle gestresst sind. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum wir nach Teneriffa gegangen sind. Weil wir in Deutschland alle so gestresst waren, dass wir gesagt haben, nee, also wir werden jetzt grundsätzlich was ändern, weil so läuft's nicht weiter. Wir wollen es nicht.
Mhm. Oh, ja, ganz, ganz, ganz viel von dir jetzt hier gelernt und Dinge, die wir gut mit nach Hause nehmen können, ne? Daniela, naja, du hast das Glück.
Absolut. Ja, hör mal, vielleicht können wir mal, vielleicht da ist ja irgendwann ja auch Enkelkinder im Spiel, ne? Da freue ich mich jetzt schon drauf. Dann schreibst du nochmal ein neues Buch, Nicola, ja? Wie geht man am besten mit Enkelkindern um?
Ja, das mache ich.
Genau, wir haben ja jetzt, ich glaube, wir sind jetzt gut in der Zeit, ne, Daniela?
Ja,
oder?
Wir sind wunderbar in der Zeit. Genau. Wir hatten übrigens auch ein paar kleine Aussetzer, also nur nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir sitzen heute nicht in einem Raum und haben jeder ein Mikrofon in der Hand, sondern jede sitzt bei sich zu Hause mit dem Mikrofon vor der Nase und wir sind alle am Laptop. Deswegen gibt es manchmal so kleine Aussetzerchen, das bitten wir zu entschuldigen.
Genau, dann machen wir jetzt noch schnell ein paar Buchtipps, ne?
Genau, und beim nächsten Mal fliegen wir dann zu Nicola hin, nach Teneriffa, das ist sowieso viel cooler, dann sitzen wir wieder alle in einem Raum, kleinen Betriebsausflug.
Juhu! Wie lange bist du jetzt eigentlich da? Ein Jahr?
Ja, also wir sind diesen März rübergeflogen und wir werden jetzt das ganze Schuljahr, einfach weil die Kinder so happy sind in der Schule, das wäre Wahnsinn, die jetzt aus der Schule rauszunehmen, deswegen machen wir jetzt noch ein ganzes Schuljahr hier und dann schauen wir mal weiter.
Ach, sehr schön. Es wäre totaler Wahnsinn, die Kinder da jetzt rauszunehmen. Absoluter Wahnsinn. genau, genießt die Sonne und das Meer, ne? Das, genau. Ja. Also, damals, als das Buch rauskam, wie lange ist jetzt dein Buch? Wann ist dein Buch erschienen? 2018, Geschwister als Team. Das würde ich jetzt natürlich als erstes vorstellen. Haben wir ja auch schon vorgestellt. Weißt du das gerade aus dem Kopf? 2018. ist das erschienen.
Du fragst mich was. Ich habe in den letzten Jahren jedes Jahr zwei Bücher rausgebracht. Ich muss echt passen, aber ich krieg's raus, wenn du willst.
Nee, ich hab's hier. Ich habe das Buch vor mir liegen. Genau. Du bist also super. Geschwister als Team kann ich euch natürlich sehr ans Herz legen. Ist eigentlich, also damals das war, glaube ich, 2016, da habe ich noch geschaut. Da gab es nämlich eigentlich für mich, was mich jetzt wirklich interessiert hätte, gab es nichts. Und genau, und dann kam 2018 Geschwister als Team von der Nicola. Das lege ich euch sehr ans Herz. Ansonsten sind jetzt in den letzten 2 Jahren einige weitere Bücher erschienen. Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Das Geschwisterbuch, das ist von...
Schöner Titel.
Genau. Genau. Das, du kennst die Mädels wahrscheinlich auch,
na,
ne?
Klar.
Daniel Graf und Katja Seide. Ihr seid ja quasi Kolleginnen, ne?
Ja, ja, klar.
Genau. Und dann, gibt es auch 2 Bücher, die ich mir damals gekauft habe für meine ältere Tochter. Eins davon finde ich super von der Kirsten Boje. Klar, dass Mama Ole lieber hat. Klar, dass Mama Anna lieber hat. Also wenn ihr eure Kinder damit ein bisschen begleiten wollt. Ich weiß nicht, Nikolai, wie fandst du das? Kennst du das?
Ich kenne es tatsächlich nicht. Ich habe noch ganz altmodisch Astrid Lindgren meinen Kindern verpasst. Ich will auch Geschwister haben.
Das wollte ich auch noch vorstellen.
Ende
super.
Das gleiche Thema in Kurzform ist. Und ich glaube, es ist ein super Thema, weil es für alle Geschwister eine Frage ist. Hast du das andere Kind eigentlich lieber? Mein Sohn hat mal ganz krass gefragt, wir segeln ja viel, und hat irgendwann mal gefragt, Mama, wenn die Color Steuerbord rausfällt und ich Backbord, wo springst du hin?
Oh je. Oh Gott, Fragen, die einem kein Kind stellen sollte. Oh.
Genau. Und ich habe gesagt, mein lieber Sohn, das wäre der schlimmste Tag meines Lebens, weil ich weiß nicht, wo ich hinspringen würde, weil ihr seid beide meine Kinder. Damit war er zufrieden.
Ah, sehr gut. Okay.
Das wäre eine sehr diplomatische Antwort. Bei uns gibt es immer hier den Wettbewerb, wer darf heute mein Lieblingskind sein? Und dann versklave ich die abwechselnd. Funktioniert auch super.
Auch cool.
Also das Schöne an diesem Buch, klar, dass Mama Ole lieber hat und klar, dass Mama Anna lieber hat, ist, das sind 2 Bilderbücher in einem. Also man dreht das quasi in der Mitte um. Also das eine ist quasi aus der Geschichte, aus der Sicht von Ole erzählt und das andere aus der Sicht von Anna. Und beides spielt sich aber gleich ab. Und es ist nur quasi die Interpretation der Kinder. So, also wunderschön.
Wie cool ist das denn?
Ja, das ist richtig
ein
cool.
Ein Wendebuch, also sehr schön.
Genau,
das
genau.
Das ist ja lässig.
Ja, sehr, sehr cool. Genau, das sind die beiden Bücher, die Kinderbücher und alles Weitere schreiben wir dann einfach wieder unter den Podcast und dann könnt ihr da schauen, was wir noch so empfehlen. Ja, Nikolai.
War super, dich kennenzulernen,
genau.
Wenigstens zu hören.
Ja,
das hat mich
gefreut. Danke
auch
für die
sehr
Einladung.
Gefreut.
Dass du dir da in Teneriffa die Zeit genommen hast für uns. Und du schreibst jetzt an einem Buch, was demnächst auch rauskommt. Ne? Oder es ist, glaube ich, schon fertig.
Ja, wir sind in den allerletzten, es sollte schon fertig sein, wir sind in den allerletzten Zügen für unser Buch Vater sein, artgerechter Guide für Männer, die Papa werden. Weil wir finden, dass viel zu wenig für Väter eigentlich auf dem Markt ist, was wissenschaftsbasiert ist. Da gibt es ganz viel Meinungsliteratur, aber ganz wenig wissenschaftsbasierte Literatur. Da haben wir jetzt gerade eins geschrieben. Und für alle, die total wissenschaftssüchtig sind, auch zum Thema Geschwister, die finden alles im Elternkompass. Der Elternkompass ist ja auch von mir gerade rausgekommen. Da gibt es Futter für alle, die sagen, ich will die Studien dahinter. Dir gibt es 500 Anmerkungen, da kann man sich dann richtig austoben.
Wow.
Sehr gut.
Super. Und danach
super,
sind wir alle Elternprofis.
Ja, schön. Ja, oder man kann man die entsprechenden Leuten um die Ohren hauen und sagen,
genau.
Du hast mir gar nichts zu sagen, ich mache das richtig, da gibt es eine Studie zu, das hilft einfach vielen Eltern, dass sie sagen können, hier, lies mal, da steht's drin.
Ja, oder besser noch, Kinder, lasst mich in Ruhe, ich muss lesen.
Ja,
ja, das ist eigentlich
es steht auch als
leiser.
Hörbuch. Also alle Bücher gibt es auch als Hörbuch, weil ich weiß, dass Eltern keine Zeit haben und ich bin regelmäßig im Studio, wir haben auch das Vaterwerden jetzt gerade eingesprochen, weil ich weiß, dass es sich im Auto am Ende doch am schnellsten und am besten hört.
Absolut. Da sprichst du ein großes Wort gelassen aus. Vielen Dank.
Nicola, vielen, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du genommen hast und dann sind wir gespannt auf das nächste Buch oder auf die nächsten Bücher,
auf
die dann noch
Fall.
Kommen.
Genau. Danke, hat Spaß gemacht mit euch beiden.
Danke dir, ja, mit euch, genau, hat totalen Spaß gemacht. Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss. Danke.